Also auch unsere Gemeinde hat schon so Art Traditionen, wie ihr merkt es nicht. Und wir haben die Tradition, dass wir zu Jahresbeginn immer über die Jahreslosung predigen. Zuerst einmal eine Frage, was ist denn eigentlich eine Losung? Das Wort? Bitte? Genau, ja, der Jäger sagt das. Gut, über das brauchen wir jetzt nicht. Aber das Wort klingt, im Wort klingt drinnen an, dass ein etwas ausgelost, etwas herausgenommen wird, aus, per Zufall, unter Anführungszeichen. Und so wären ja zum Beispiel diese Herrnhuter Bibellosungen, die für jeden Tag bestimmt sind, von denen ihr sicher auch schon gehört habt. Das haben wir auch schon ein paar Mal Bücherlein verschenkt zu Weihnachten mit den Tageslosungen. Ja? Und die werden also ausgelost, da gibt es einen großen Topf von Bibelversen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament und die werden dann herausgezogen. Die Jahreslosung ist etwas anderes. Die wird von einem ökumenischen Rat bestimmt, von deutschsprachigen Kirchen, und es geht auf die bekennende Kirche in der NS-Zeit zurück. Ihr wisst ja, dass in der NS-Zeit auch die Christen hin und her gerissen waren. Ein Teil der evangelischen Kirche hat sich gegen Hitler und das NS-Regime gestellt. Für uns der bekannteste ist der Dietrich Bonhoeffer, der auch dafür dann hingerichtet worden ist. Und das war die bekennende Kirche. Und die haben sich vorgenommen, wir machen jedes Jahr eine markante Aussage gegen die NS-Ideologie. Und das ist auch eine Art Losung. Wie ich beim Bundesheer war, mussten wir bei so Übungen ein Losungswort kennen. Also wir mussten wissen, was ist für heute ausgemacht, damit ich erkannt werde als einer von denen, der zu uns gehört, ja, und das war das Losungswort. Wenn du also irgendwo aufgehalten worden bist, dann musst du sagen, ich weiß das Losungswort, was weiß ich, was das war, und dann hast du, das ist einer von uns. Also Losung ist ja auch ein Erkennungsmerkmal. Ist nicht so wichtig, was ich jetzt sage. Wichtig ist nur, dass diese Worte, diese Bibelworte, vielleicht ein Erkennungsmerkmal sein könnten. Vielleicht kann Gott es verwenden, um dich und mich für dieses Jahr so etwas drauf zu drucken und sagen, aha, das ist etwas, woran man erkennen soll, der geht mit mir. Nur als Vorschlag, ja. Könnt ihr euch noch erinnern, was der Losungstext vom letzten Jahr war? Nein. Genauso, mir geht es ja genauso. Also so stark dürfte es doch nicht sein mit dem eingepressten Wort. Es war, suche den Frieden und jage ihm nach, Psalm 34, Vers 15. Haben wir wieder vergessen seit der ersten Predigt im Jänner 2019. Und heuer gibt es eben einen Text, ich würde sagen, ein herausgerissenes Wort, aus einer Begegnung aus dem Markus-Evangelium. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also eine ganz interessante, widersprüchliche Aussage. Und wir müssen das sicherlich in einem Zusammenhang sehen. Also ich glaube, wenn man so Bibelverse herausnimmt, ohne Zusammenhang, dann kann man es auch missverstehen. Die Bibel soll man immer im Zusammenhang lesen. Es geht offensichtlich um Glauben und Unglauben in diesem Bibelwort. Darum habe ich meine Predigt genannt Lektionen des Glaubens. Man könnte auch sagen Lektionen des Unglaubens oder Lektionen des Halb- oder Kleinglaubens oder ja, wie immer. Der Zusammenhang ist, und das ist mir ziemlich wichtig, ist, dass Jesus im Markus-Evangelium beschrieben, vorher ein ganz besonderes Erlebnis mit drei von seinen Jüngern hatte. drei Jünger, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, waren mit ihm auf einem Berg und er wurde dort verwandelt vor ihnen, eine Transformation in eine helle Lichtgestalt, und sie erlebten in der Wolke, die da gekommen ist, Gottes Gegenwart und sie hörten Gottes Stimme vom Himmel. Und was sagte die Stimme? Sie bestätigte nochmal die Sohnschaft Jesu. Das ist ganz wichtig. Sie haben das da ganz unmittelbar erlebt. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus begegnet zwei anderen Männern, das waren Mose und Elia, und die sind so high, also so begeistert, dass Petrus sagt, da bleiben wir jetzt, da bauen wir uns jetzt Hütten. Und, da plötzlich war alles vorbei. Und sie mussten wieder hinunter in den gewöhnlichen Alltag. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, aber wir erleben vielleicht geistliche Höhenflüge. Gott spricht zu uns und wir erleben wirklich wunderbare Dinge im Glauben. Und dann heißt es wieder hinunter in die Niederung. In die Niederung. Die drei Jünger, das ist mir aufgefallen, die waren immer die Spezies von Jesus. Die waren eine Herausforderung, ja? Eine noch einmal Auserwählte von den 12 Auserwählten. Jesus hat immer die drei mitgenommen. Und die anderen, das waren die Normalen, die Normalos. Und ich werde heute mal sehen, da gibt es die Spezies und die Normalos. Weißt du, was du bist? Spezi? Oder normal? Die anderen, die Normalen, bleiben im Tal unten, haben dieses geistliche Höhenflugerlebnis nicht, aber haben ziemliche Probleme. Und das lesen wir jetzt. Das ist unser Text von Markus 9, 14 bis 19. Und ich bitte Irmgard, dass sie das vorliest, weil die kann das viel besser als ich.
Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in eine große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund und er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet.
Dankeschön. eine Geschichte über Glauben und Unglauben. Und ich denke, also mir hat es geholfen, dass sie drei Abschnitte hat mit drei Fragen und drei Aussagen im Zusammenhang mit Glauben. Der erste Abschnitt ist das Versagen der normalen Jünger. Der zweite Abschnitt handelt vom Kleinglauben oder Unglauben des Vaters. Und der dritte Abschnitt, die Vollmacht Jesu und der Mangel, in Klammer an Glauben, der Jünger. In den Versen 14 bis 19 lesen wir also, dass Jesus mit seinen drei Spezies zurück zu den Normalos kommt. Die Spezies, die haben ein außergewöhnliches Erlebnis gehabt und die haben jetzt eine Autoritätsbestätigung von Jesus, von Gott bekommen für Jesus. Ja? Dies ist mein geliebter Sohn. Das haben sie noch in den Ohren hallen gehört. Und sie haben gemerkt, wie Jesus mit Elia und Mose kommuniziert und es muss wirklich wunderbar für sie gewesen sein. Die Normalos haben ihr Versagen gemerkt. Sie wollen helfen, sie wollen den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, den Menschen das Evangelium zu bringen, ihnen die gute Botschaft zu sagen und zu heilen und zu befreien, ja, auch von bösen Geistern zu befreien. Sie wollten das machen und sie konnten es nicht. Und dann noch dazu, und das ist bezeichnend, gerade dann kommen die Feinde, die lästern und sagen, ihr glaubt, ihr könnt das? Und der Feind stürzt sich genau auf die Schwachstelle, die er findet im Leben der Jünger. Jesus ist weg, die Spezies sind weg, die Normalos sind da, sie versagen und die Schriftgelehrten kommen und streiten mit ihnen. Also eigentlich eine ziemlich depperte Situation. Aber genau das ist das, was wir auch immer wieder erleben. In den Schwierigkeiten, wenn wir am Versagen sind, dann kommt der Feind und der schürt das noch. Gell? Der sagt noch, ha. Und dann verteidigen wir uns vielleicht sogar noch und es kommt zu Streitgesprächen. Die erste Frage, die Jesus hier stellt, ist, worüber streitet ihr? Nicht, dass er das nicht schon wüsste, wenn wir glauben, dass Jesus wirklich allmächtig, der Sohn Gottes war und alles weiß, dann hat er das auch gewusst, so wie er sehr oft den Leuten auf den Kopf hin gesagt hat, was sie denken. Jesus ist eben mehr als nur ein Mensch. Er wusste sicher, was die da streiten, aber er konfrontiert sie mit diesem mit dieser Frage. So nebenbei, wenn Jesus heute da reinkäme in unsere Gemeinde und diese Frage stellt, was sagen wir dann? Jesus nützt diese Frage, um die Menschen herauszufordern, dass sie Stellung nehmen. Jetzt kann der Vater dieses Kindes, dieses, so wie es ist beschrieben, es ist ein epileptisches Leiden, was das Kind hat, ja. Jetzt kann er sein Anliegen vortragen. Und jetzt kann Jesus auch den Menschen, die rundherum sind, etwas beibringen, sie etwas lehren, sie unterrichten, eine Lektion stellen. Wenn also Jesus eine Frage stellt, dann ist nicht so sehr, weil er nicht weiß, was die Antwort ist, sondern weil er uns etwas beibringen möchte damit. Wir müssen Stellung nehmen. Wenn Jesus uns heute fragt, worüber streitet ihr? Fragt euch das in euren Familien, fragt euch das in der Gemeinde und am Arbeitsplatz. Worüber streiten wir? Und es gibt dann ein Statement, eine Feststellung, ich würde fast sagen, es ist wie ein Stoßseufzer. Und ich finde, dass das arg ist von Jesus, dass er sowas sagt. Was seid ihr doch für eine ungläubige Generation? Wie lange muss ich noch bei euch sein oder soll ich noch bei euch sein? Das ist wirklich, offensichtlich drückt er ganz spontan sein Ärgernis und sein Missempfinden über den Unglauben der Menschen aus. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Aber ich habe jetzt mir überlegt, wen meint er eigentlich mit euch? Wen könnte Jesus meinen mit der Frage, wie lange, aber ihr seid oder du bist ungläubig? Wer ist gemeint? Der Vater? War der Vater ungläubig? Ich finde nicht. Er hat ein Problem. Er hat von Jesus gehört. Er geht mit seinem Problem zu Jesus. Und er erlebt zwei Enttäuschungen. Jesus ist nicht da. Das ist enttäuschend. Ich komme zu ihm, er will mir helfen, ich habe gehört von ihm. Und er ist auf einmal nicht da. Und die Jünger, die normalen Jünger, können nicht helfen. Warum? Zu wenig Glauben beim Vater, zu wenig Glauben bei den Jüngern, zu wenig Ernsthaftigkeit, zu wenig Gebet. Wörtlich steht, die Jünger waren nicht stark genug. Also, wir haben zwei, der Vater war es, kann ich nicht sagen, dass der Vater jetzt hier gerückt wird von Jesus. Waren es die Jünger? Ja? Aber wir haben noch eine Gruppe von Menschen, die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten sind meiner Meinung nach für uns immer wieder ganz ein wichtiges, warnendes Beispiel. Und sie nützen es, das Versagen von gläubigen Menschen, um dieses Versagen noch zu verstärken, noch tiefer, sie noch tiefer hinunterzudrücken. Ist nicht unbedingt, was man mit Glauben zu tun hat, aber auch nicht unbedingt das, was Jesus will. Also, ich glaube, alle drei haben ein bisschen was abgekriegt von dieser Mahnung. Die Pharisäer sind wieder mal mit ihrem Bestreben, die orthodoxe Lehre hochzuhalten, das ist ihnen wichtiger als die Hilfe einem verzweifelten Vater und dessen Kind gegenüber. Die Jünger sind jetzt voller Selbstzweifel, möglicherweise auch voll Gotteszweifel. Oder rügt sie Jesus nur dafür, dass sie sich überhaupt auf einen Streit mit den Pharisäern eingelassen? Und über den Vater werden wir noch mehr hören. Was lernen oder was können wir aus dem ersten Teil, aus den ersten 5 Versen lernen? Und das ist nicht vollständig, was ich hier sage. Da gibt es sicher noch viele andere Dinge, die ihr vielleicht selber seht und mir nachher sagen müsst. Glaube heißt, ich komme zu Jesus. Und insofern hatte der Vater Glaube, der Vater des kranken Kindes. Glaube heißt auch, ich warte auf Jesus, wenn er nicht erreichbar unter Anführungszeichen ist. Wisst ihr, wir haben oft die Vorstellung, dass Gott wie ein Automat funktioniert. Ich werfe eine Münze hinein und das Paket kommt heraus, das ich haben will. Aber das ist nicht Gott. Gott hört uns, Gott erhört unsere Gebete zu seiner Zeit und auf die Weise, wie er es will. Glaube hört auch nicht beim ersten Widerstand auf. Ich meine, der Vater hätte natürlich gleich wieder zurückgehen können. Ich weiß nicht, wie lang diese Zeit war zwischen der versuchten und nicht gelungenen Heilung durch die normalen Jünger und der Rückkehr von Jesus mit seinen Spezies. Aber vielleicht, der Mann ist nicht gleich weggelaufen. Und wie Jesus gekommen ist, wie er Jesus gesehen hat, ist er sicherlich bei denen gewesen, die ihm begeistert oder erwartungsvoll gleich entgegengelaufen oder entgegengegangen sind. Und die wichtigste Lektion ist für mich, für uns alle, der Glaube lässt sich nicht durch das Versagen von Gottes Bodenpersonal erschüttern. Wisst ihr, Gottes Bodenpersonal sind wir. Ja? Wir sind das Werkzeug für Gott in dieser Welt, weil Gott ja nicht sichtbar ist. Er will durch uns wirken und wir sind also manchmal wirklich ziemlich daneben. Also ich zumindest, und es geht, glaube ich, uns allen so. Wenn wir unseren Glauben auf Menschen bauen, dann werden wir früher oder später enttäuscht werden. Es hilft nichts. Selbst der uns liebste Mensch enttäuscht uns manchmal. Und selbst der Mensch, den wir als Glaubensvorbild haben, wird Phasen haben, wo er uns kein Vorbild ist. Tun wir uns nichts vormachen. Wir dürfen unseren Glauben nicht auf Menschen bauen. Wie ich in der Jugend zum Glauben gekommen bin, da war ich noch viel freimütiger auch und habe mit meinen Eltern und mit meinem Vater darüber diskutiert. Und er hat dann immer gesagt, schön, klingt alles gut und schön, wart nur, bis dich die ersten Menschen enttäuschen. Ja, ich bin oft enttäuscht worden von anderen Christen und ich habe auch oft andere Christen enttäuscht, aber Jesus hat mich nie enttäuscht. Also Glaube darf nicht vom Bodenpersonal abhängen, der Glaube ist kommt später, Glaube bezieht sich auf ganz was anderes. Und noch ein Gedanke oder ein Nebenaspekt in der Geschichte, das Pharisäertum, diese Scheinheiligkeit, das Achten auf das Äußere ohne den inneren Wert, ohne den Inhalt zu bedenken, das hat mit Glaube also wirklich nichts zu tun. Das ist sehr gegensätzlich. Im zweiten Abschnitt, der wieder eine Frage, aber zwei Statements hat, geht es weiter, dass man jetzt das geplagte Kind zu Jesus bringt. Und Jesus stellt wieder eine Frage. Und diese Frage ist wiederum nicht die Frage eines besorgten Arztes, der eine Anamnese erhebt. Anamneseerhebung ist die Krankengeschichte sozusagen erfragen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist in der Medizin. Aber Jesus kennt die Krankengeschichte ja, weil er jeden Menschen kennt. Aber er fragt trotzdem, wie lange geht das schon mit ihm? Die Frage, wie lange geht es schon mit ihm? Und er möchte wieder den verzweifelten Vater herausfordern. Er möchte etwas hören. Das ist auch der Grund, warum wir beten sollen. Glaubst du, du musst Gott sagen, dass er weiß, was du brauchst? Er weiß es ja schon, er ist ja allwissend. Aber du sollst ihm sagen, damit es aus deinem Mund hört und es entsteht eine Beziehung. Und es könnte auch sein, dass du, wenn du jetzt im Gebet etwas sagst, plötzlich merkst, dass der Heilige Geist sagt, Gott will ja was anderes. Jedenfalls der Vater schildert den Zustand des Kindes und dann sagt er einen sehr ehrlichen Satz. Wenn es möglich ist, dann, wenn es dir möglich ist, dann hilf uns. Das ist, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Das klingt nicht sehr überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Da ist eine große Portion von Zweifel dabei. Und darum ist Jesus ziemlich heftig drauf. Er sagt, was heißt es, wenn es dir möglich ist? Zweifelst du daran? Andere Menschen, die zu Jesus gekommen sind, haben anders gesprochen, muss man sagen. Ein Aussätziger in Markus 1, Vers 14 kommt und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich will es und mach es. Und da ist ein gewaltiger Unterschied. Der eine sagt, wenn du kannst, dann hilf mir. Und der andere sagt, wenn du willst. Aber keiner sagt, du musst. Jesus sagt darauf ein Statement. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und jetzt ist wieder die große Frage, wen oder was meint Jesus mit dieser Aussage? Einige mögliche Erklärungen. Möglicherweise sagt Jesus damit, ich, Jesus, kann alles machen wegen der Größe und der Qualität meines Glaubens. Dann würde aber das, was nachher kommt, unlogisch sein, weil der Vater dann plötzlich von seinem Unglauben redet. Und es ist nicht typisch für das Markus-Evangelium, dass man eine Aussage, die nicht stimmt, so stehen lässt. Das Evangelium ist eigentlich immer so, dass es korrigiert. Wenn einer eine falsche Aussage macht, wird es in der Bibel korrigiert, zumindest im Markus-Evangelium. Also das wäre eher ungewöhnlich, wenn dieser Satz heißt, ich, es bezieht sich auf mich, ich, mir ist alles möglich, weil ich glaube. Es stimmt natürlich, dass Jesus alles möglich ist, weil er allmächtig ist. Aber ist es jetzt der Glaube von Jesus? Nein. Zweite Möglichkeit ist, alles ist dir möglich, lieber Vater, wenn du die nötige Größe und Qualität deines Glaubens hast. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt eine fast juridische Formulierung verwendet, Größe des Glaubens und Qualität des Glaubens. Es gibt Leute, die wirklich Glaubensgiganten sind. Ja? Die haben einen ganz tiefen Glauben und so weiter. Und die sind dann die, die solche Wunder vollbringen, weil sie so viel und so gut glauben können. Wenn das gemeint ist, würde die Antwort des Mannes bedeuten, dass er gar nicht mit der Hilfe des Herrn rechnen kann, weil er sagt, ich habe Unglaube. Also dann kann er gleich gehen, weil er merkt, dass er nicht. Und dann würde es ja auch, was nachher passiert, nicht stimmen. Also auch diese Aussage, alles ist möglich dem, der so besonders viel glaubt und der besonders tief glaubt, auch diese Aussage ist, glaube ich, auch nicht richtig. Eine andere Erklärung ist, alles ist möglich, wenn du an das glaubst, was ich für dich machen kann. Ich finde, das ist die beste Erklärung. Das Wunder, die Gebetserhörung, das Eingreifen Gottes hängt nicht von der Größe und der Qualität unseres Glaubens ab, sondern von der Größe und der Macht unseres Herrn, mit dem wir durch den Glauben verbunden sind. Also die Beziehung, die ich habe, ist der Schlüssel für dieses Eingreifen Gottes, für das Fließen der Gnade. Jesus hat in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium nämlich dann auch erklärt, dass der Glaube nur so groß sein muss wie ein Senfkorn. Und das Senfkorn ist bekanntlich ein sehr kleiner Samen. Die Grundlage für das Wirken Gottes in dieser Geschichte und in unserem Leben und in der gesamten Kirchengeschichte ist das Senfkorn, das bisschen, was wir bereit sind, an Glauben, an Vertrauen aufzubringen. Und es ist nicht ein geistliches Kraftmeiertum. Ihr kennt die Bodybuilder, ja? die wirklich trainieren, dass sie immer stärkere Muskeln haben und das spielt zwar vor. Es gibt es auch ein bisschen unter Christen manchmal, dass man geistliche Kraftmeierei betreibt, ja? Dass man immer mehr geistliche Herausforderungen auch öffentlich bekundet. Ja? Und es passieren große Dinge und Gott ist gnädig, auch wenn vielleicht die Motive nicht immer stimmen. Will ich gar nicht verneinen, dass da auch Gott eingreift und auch Gott wirkt. Aber leider sieht man bei den Großen, bei den geistlichen Kraftmeiern sehr oft, dass charakterlich irgendwas nicht stimmt. Und da gibt es ziemliche Probleme manchmal. Nicht unser Glaube setzt Gottes Arm in Bewegung, sondern unsere Haltung, unsere Beziehung zu ihm. Jesus hat es uns eigentlich vorgelebt. In Markus 14, Vers 36 sagt er in seiner schwersten Stunde: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Er sagt also: Gott, du bist allmächtig. In dieser Situation war Jesus wirklich wie ein Mensch. Und er sagt zu seinem Vater im Himmel: Alles ist dir möglich. Er hat dieses Vertrauen. Und dann bittet er auch, was er möchte: Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Das ist richtiger Glaube und richtiges Beten. Der verzweifelte Ausspruch des Vaters: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, drückt dieses Verhältnis aus, was wir eigentlich beitragen können. Nämlich eigentlich nur ein futzi-kleines Ding. Mein Glaube ist nur ganz klein, sagt der Mann. Und er ist von Zweifeln erschüttert. Aber bitte hilf meinem Unglauben. Und mir ist ein Bild gekommen. Ein Bild aus der Technik. Ihr habt vielleicht schon mal eine Schleuse gesehen, wo Schiffe durchfahren. Ja? Wenn ein Schiff von einem höheren Niveau auf ein tieferes Niveau in einem Fluss, einem Kanal fahren muss, dann kommt es in diese Schleuse hinein. Da ist viel Wasser und ein großes Schiff drinnen und da sind vorne Tore. Und diese Tore müssen dicht sein, die sind zu. Und dann gibt es einen Knopf, nur ein kleiner Knopf, auf den der Schleusenwärter drückt. Und die Tore öffnen sich langsam, das Wasser wird abgelassen und es ist passiert. Das Schiff hat sich hinunter, oder wenn es umgekehrt hinaufgehoben worden ist, ein einziger kleiner Knopf bewegt ein paar Tonnen nach oben und nach unten. Viele Tonnen, weil das Wasser hat ja viel Gewicht. Oder wenn du gehst zu einer Halle, wo sehr viel Waren drin sind. Und die ist verschlossen. Aber du hast einen Code bekommen. Ich will gar nicht sagen einen Schlüssel, weil du musst dafür arbeiten. Du hast eine Fernbedienung bekommen. Wenn du da drauf drückst, geht die Türe auf und du kannst dich bedienen. Unser Glaube ist schwach. Aber Gott gibt uns so viel. Wenn wir das bisschen wirklich verwenden, wenn wir es als elektrischen Toröffner, Schleusenöffner verwenden. Es kommt nicht auf die Größe und Qualität unseres Glaubens an, sondern auf unsere Beziehung, auf unser Vertrauen. Ja, Vater, ich glaube, aber ich habe auch viel Zweifel. Auch der Thomas hat, einer von den 12 Jüngern, der Jesus nicht erlebt hat, das finde ich auch wieder unfair. Zuerst nimmt er die 3, die Spezies, ja, dann erscheint der 11 und dem einen nicht. Ja. Warum macht Jesus das? Er will uns was zeigen. Und dem Thomas zeigt er, ja, ich gehe auch mit deinen Zweifeln um. Komm her und greif mir in die Flanke. Und Thomas ist überwältigt. Ja. Also es kommt auf die Beziehung drauf an und nicht so sehr, was für geistliche Muskelkraft wir haben. Gottes Wirken ist überhaupt nicht proportional, das heißt im Verhältnis stehend zur Größe und Qualität unseres Glaubens. Also ich habe eigentlich Gottes Eingreifen in meinem Leben vor allem dann erlebt, wenn ich ganz schwach war. Glauben ist keine Leistung und auch kein Akt der Rechtfertigung. Weil ich so glaube, bin ich vor Gott gerecht. Glaube ist eigentlich das Eingeständnis der eigenen Unvollkommenheit und Hilflosigkeit, einschließlich meiner Zweifel. Ihr braucht es jetzt nicht aufzeigen, ja? Aber ich frage euch einfach, wer von euch hat manchmal Zweifel? Und es stimmt, wir haben Zweifel. Und Jesus gibt uns eine Antwort. Komm trotzdem. Und er kickt den Vater nicht weg und sagt, jetzt geh mal zuerst und bemühe dich, dass du glaubst, und dann werde ich deinen Sohn heilen. Es geht die Geschichte noch weiter, es wird jetzt nicht mehr so lang sein. Der Sohn wird geheilt. Ich habe fast den Eindruck, weil so viele Leute hinzukommen, wird Jesus direkt unter Druck gesetzt, was natürlich nicht stimmt, aber er heilt ihn und Jesus zieht sich zurück. Also Jesus hat diese Massenaufläufe, so ist mein Eindruck, eher nicht gesucht. Er ist immer wieder weggegangen mit seinen Jüngern, jetzt mit allen 12. Und jetzt kommt die Frage der Normalos. Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Ich meine, das ist schon peinlich, nicht? Sie haben das nicht machen können, Jesus kann es jetzt wieder. Sie waren nicht dabei bei der Verklärung, vielleicht haben sie inzwischen schon gehört, was die anderen, die Spezies dort erlebt haben. Und die Antwort, diese Art kann nur durch Geist ausgetrieben werden. In den Parallelstellen, in anderen Evangelium steht auch noch wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens. Das Problem des Vaters war der Zweifel. Das Problem der Jünger war, wenn ich diese Stelle hier jetzt wörtlich nehme, ihr Gebetsleben. Wenn Glaube eine Beziehung ist, dann drückt sich diese Beziehung im Gebetsleben aus. Dann bin ich ein sehr großer Normalo. Ja, also einer, der wie die Jünger zu wenig betet. Nur durch Gebet. Dieses Gebet, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist ja eine Interaktion, also ein gegenseitiges Einwirken. Ich sage etwas, mein Wunsch oder meine Anliegen zu Gott, und der Geist Gottes wirkt in mir und er stellt mich auch in Frage und korrigiert mich auch und sagt, ist das überhaupt in Gottes Sinn, was ich da bete? Aber zu eurem Trost, die Spezies haben genauso das Problem gehabt. Die 3 Jünger, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, waren ja auch mit ihm im Garten Gethsemane, wo Jesus gebetet hat, das Gebet, das wir vorher gehört haben, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und was sagt du den 3 Jüngern? Betet, damit nicht auch ihr in Anfechtung fällt, und alle 3 haben geschlafen. Also auch deren Gebetsleben war nicht wirklich berauschend. Für mich ist der dritte Abschnitt eigentlich eine Aufforderung, mein Gebetsleben neu zu überdenken und zu überprüfen. Der christliche Glaube hat nämlich mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun und ist nicht bloß das Fürwahrhalten von irgendwelchen Dogmen. Das, was Bernhard aus dem Hebräerbrief vorgelesen hat, ist ja auch nicht so zu verstehen, dass es ein Fürwahrhalten von Lehrsätzen ist, sondern hier geht es ja auch um eine Beziehung. Etwas, ich glaube an eine Person, die ich nicht sehen kann. Und der christliche Glaube drückt sich im Gebetsleben aus. Das ist eigentlich eine ziemlich nüchterne Aussage. Wie viel bete ich? Hopp, aus. Ne? Jetzt kommt's. Im Gebet und auch durch das Lesen und Studium der Bibel erfahren wir, was Gottes Wille ist. Und es wird unser Glaube mit dem Willen Gottes harmonisiert, vereint. Und dann kann das Wunder wirken, was immer das sein soll. Wo bist du? Wo bin ich? Ich stehe irgendwo da zwischen dem Vater und den Normalos, wenn ich so sagen will. Ich versage genauso. Mein Gebetsleben ist auch sehr, sehr minimal. Aber wenn wir ehrlich zu Jesus kommen und sagen, wir haben nicht viel, aber wir haben dich schon erlebt. Bitte, hilf uns in unseren Zweifeln, in unseren Unvollkommenheit. Wirk du in uns, durch uns, dann können wir auch in 2020 Wunder erleben.